Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 177. bis 180. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 26. Juni bis 5. Juli 2024. Ich bin keine Journalistin, ich bin keine Expertin, ich bin einfach ein politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert, und an dem, was ich da so herausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade wirklich so durchgehend das Gefühl, ich stehe so im Auge eines Tornados. So, bei mir ist noch alles relativ ruhig. Also es sind Dinge in Bewegung, aber alles geht so seinen Gang. Aber um mich rum ist einfach nur das totale Chaos, so Trümmerteile werden rumgewirbelt und alle paar Minuten fliegt eine Kuh vorbei. Ich finde das gerade alles wirklich sehr, sehr merkwürdig und teilweise auch ziemlich bedrohlich. Aber ich versuche das auszublenden und mich auf unsere Bundestagsthemen zu konzentrieren. Davon haben wir auch eine ganze Menge. Erwartungsgemäß wurde es nochmal hektisch in diesen letzten beiden Wochen. Und ich bin so froh, dass ich mir Urlaub genommen habe. Sonst wäre das absolut nicht handelbar gewesen. Es sind die letzten beiden Wochen vor der Sommerpause. Deswegen halten wir uns gar nicht lange auf. Wir springen einfach rein. Ich muss euch aber noch kurz vorwarnen. Eine Sache werdet ihr heute ziemlich häufig hören.
Ich rufe auf die Zusatzpunkte 11 bis 15. Beratung mehrerer Vorlagen zur Land- und Forstwirtschaftspolitik.
In der letzten Juniwoche sind noch ganz spontan zwei Gesetzentwürfe zum Thema Landwirtschaft von den Regierungsfraktionen in den Bundestag eingebracht worden. Die wurden dann auch noch verbunden mit einem dritten Gesetz, das schon seit 2,5 Monaten im Ausschuss rumlag. Und so entstand dann ein ganzes Agrarpaket, das dann auch in dieser letzten Woche noch komplett verabschiedet wurde. Dem sind wohl vorletzten Montag, also am 25. Juni, lange Verhandlungen der Fraktionschefs vorausgegangen. Das schreibt jedenfalls Table Media. Die sollen da bis Mitternacht noch zusammengesessen haben, damit sie noch schnell diese beiden neuen Gesetzentwürfe fertig kriegen. Das Gesetz wurde dann auch direkt am nächsten Tag in den Bundestag eingebracht, in erster Lesung besprochen. Dann in der ersten Juliwoche gab es am Montag die Anhörung, am Mittwoch die Ausschusssitzung und am Freitag wurde abgestimmt. Wozu der Stress, fragt ihr euch? Am Donnerstag, den 27. Juni, hatte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir einen Termin auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus. Und da wollte er möglicherweise nicht mit leeren Händen auftauchen. Die Eckpunkte dieses Agrarpakets stehen nämlich schon seit März fest und es gab eine Zusage der Bundesregierung, dass die noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. In dem Paket steht eine ganze Menge drin, das kriegen wir hier nicht alles auseinandersortiert, aber ich gehe die Gesetze mal durch und picke mir so die wichtigsten Punkte heraus. Das kleinste von den dreien ist die Verlängerung der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Und dazu hören wir einmal Parsa Mavi von der SPD.
Ein Teil des heutigen Beschlusses ist die temporäre Verlängerung der steuerlichen Gewinnglättung, die sogenannte Tarifermäßigung für Einkünfte aus Forst- und Landwirtschaft bis 2028. Diese Maßnahme ist gut geeignet, um Gewinnschwankungen infolge von klimatischen Extremen auszugleichen. Das kommt konkret mehreren hunderttausend kleineren und spezialisierten Betrieben in der Landwirtschaft zugute. Die Verlängerung der Tarifermäßigung ist zudem eine bürokratiearme Maßnahme, die unkompliziert und schnell beantragt werden kann und unsere Landwirte und Landwirte über einen Dreijahreszeitraum in einem Volumen von 150 Millionen Euro entlastet.
Hier geht es also um eine steuerliche Vergünstigung, die bewirkt, dass die Landwirtschaftsbetriebe nur den durchschnittlichen Gewinn von 3 Jahren besteuern müssen und nicht den tatsächlichen, wenn das für sie günstiger ist. Wenn nicht, dann bleibt es einfach so. Wenn es aber in diesem 3-Jahres-Zeitraum große Gewinnschwankungen gegeben hat, dann bekommen sie eine Steuerrückzahlung. Deswegen spricht man von Gewinnglättung oder Tarifglättung, weil sozusagen die Einkommensspitzen geglättet werden. Das gab's schon mal, das galt befristet von 2016 bis 2022, ist dann aber ausgelaufen und nicht verlängert worden. Diese Regelung wird jetzt also wieder neu eingeführt und diesmal befristet bis 2028. Das ist auch innerhalb der Landwirtschaftsszene wohl nicht ganz unumstritten. Die einen sagen, das hilft eigentlich nur den großen Betrieben, weil die eben die höchsten Preissprünge zu verzeichnen haben. Da geht es einfach um die höchsten Beträge. Andere sagen, die Großen haben eigentlich gar nichts davon, wenn überhaupt hilft das nur den Kleinen und denen auch eher selten, weil überhaupt bei denen nur nennenswerte Schwankungen auftreten. Die Großen gleichen das dann halt durch Querfinanzierung aus. Also, weiß ich auch nicht. Da das auch immer nur für kurze Zeiträume galt und dann wieder einige Jahre nicht, ist auch sehr schwer nachzuvollziehen, ob es jetzt wirklich was bringt und wenn wem. Die Bundesregierung rechnet aber trotzdem, wie Herr Mavi schon sagte, mit 150 Millionen Euro Entlastung. Wobei über einen Dreijahreszeitraum ist nicht ganz richtig. Es ist erst nach einem Dreijahreszeitraum, weil ist ja eine Steuererstattung. Mit dem zweiten Gesetz, dem GAP-Konditionalitätengesetz, bewegen wir uns in diesem großen, sehr wirren, sehr unübersichtlichen Bereich der EU-Agrarsubvention. Die Abkürzung GAP steht für die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. Und bei den GAP-Konditionalitäten geht es darum, dass die Subventionen auch an die Einhaltung von bestimmten arbeitsschutzrechtlichen, sozialen oder ökologischen Bedingungen geknüpft sind. Das ist ein Riesenfass, das ich nicht besonders gut erklären kann und das hier auch viel zu weit führen würde. Das Gesetz ist jetzt hauptsächlich dazu da, die Veränderungen in den entsprechenden EU-Verordnungen ins deutsche Recht umzusetzen. Wir hören mal rein, welchen Punkt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir daran besonders hervorgehoben hat.
Was die Konditionalität im Rahmen der GAP angeht, gibt es umfangreiche Entlastungen und Vereinfachungen für die Betriebe. Kontrollen und Sanktionen bei Betrieben bis zu 10 Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Was passiert mit denen? Sie werden vollständig abgeschafft. Das bedeutet, für mehr als ein Drittel aller Betriebe der Bundesrepublik Deutschland entfallen die Glötzkontrollen.
Agrarpolitik hat wirklich die schlimmsten Abkürzungen von allen, ich sag's euch. GLÖZ, also GLÖZ, ist die Abkürzung für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand. Dahinter verbirgt sich ein Teil dieser Standards, die erfüllt sein müssen, wenn man Direktzahlung aus der EU bekommt. Das ist ein recht umfangreicher Katalog, der sehr viel damit zu tun hat, wie Flächen behandelt werden müssen. Es müssen zum Beispiel Feuchtgebiete und Torflächen geschützt werden. Es ist eine Fruchtfolge vorgeschrieben. Dauergrünland muss erhalten bleiben, also eine ganze Reihe von Vorschriften, die gerade für kleinere Betriebe wohl allein platzmäßig schon schwer einzuhalten sind. Und deswegen wurden die jetzt davon ausgenommen. Das ist eine Änderung, die erst in der Ausschussberatung noch mit aufgenommen wurde, wie übrigens die meisten Änderungen aus diesem GAP-Konditionalitätengesetz. Die Ergänzungen des Ausschusses waren länger als der ursprüngliche Gesetzentwurf. Auch neu dazu gekommen sind zwei neue Öko-Regelungen. Das sind Sachen, die nicht vorgeschrieben sind, also die nicht verpflichtend sind, die man aber freiwillig machen kann, wenn es geht. Und dafür bekommt man dann eine gewisse Prämie als Kompensation. Da werden jetzt zwei neue eingeführt. Einmal für Weidehaltung für Milchviehbetriebe und eine Regelung für die Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität. Gesetz Nummer 3 trägt den wahnsinnig sprechenden Titel Gesetz zur Änderung agrarrechtlicher Vorschriften. Man hätte es auch irgendwas mit Landwirtschaft nennen können. Hier soll mal wieder eine ganze Menge entbürokratisiert werden. Herr Özdemir nennt uns mal zwei Beispiele.
Verlorene Ohrmarken bei Mutterkühen, Schafen, Ziegen werden jetzt nicht mehr drastisch sanktioniert. Da kann man sich schon auch mal fragen, warum man auf diese Regelung nicht auch schon früher gekommen ist, will ich mal andeuten. Oder denken Sie an den, ich sag's wirklich so, wie es ist, denken Sie an den Irrsinn, dass der Nachweis für den aktiven Betriebsinhaber jedes Jahr erneuert werden musste. Warum eigentlich? Wir hören auf mit diesem Blödsinn. Auch das hätten wir gerne schon früher machen können.
Der größte Part des Gesetzes ist aber eine Änderung des Agrarorganisation- und Lieferkettengesetzes. Das ist quasi ein Lieferkettengesetz speziell für die Landwirtschaft. Das hat zum Ziel, besonders kleinere Landwirtschaftsbetriebe vor unfairen Geschäftspraktiken von Groß- und Einzelhandel zu schützen. Denn gerade in dem Bereich gibt es ja eine große Marktkonzentration. Das sind nur sehr wenige große Konzerne. Demgegenüber stehen oft eher kleine oder mittelgroße Landwirtschaftsbetriebe. Da gibt es also ein sehr ungleiches Kräfteverhältnis. Das hat oft zu unfairen Verträgen geführt, weil die LandwirtInnen einfach keine gute Verhandlungsposition haben. Und davor soll dieses Gesetz sie schützen. Die bisherigen Regelungen waren jetzt allerdings nur bis Mai 25 befristet. Letztes Jahr im Oktober hat das Landwirtschaftsministerium einen Evaluationsbericht vorgelegt und der hat ergeben, dass es durchaus eine Verbesserung gab, also dass die Landwirte zum Beispiel etwas pünktlicher ihr Geld bekommen haben. Das ist ja schon mal viel wert, so Gehalt kommt pünktlich. Bei einem Viertel der Betriebe gab es auch Vertragsänderungen, um die Regelung umzusetzen. Insgesamt hat der Bericht aber festgestellt, dass immer noch 76% der Landwirtschaftsbetriebe weiterhin von verbotenen Geschäftspraktiken betroffen sind. Und auch dafür hat der Minister uns ein Beispiel mitgebracht.
Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass ein Supermarkt den Bauern sagt, ich bekomme deine Erdbeeren nicht verkauft, hol sie wieder ab und Geld kriegst du übrigens auch keines.
Das Gesetz wird deshalb entfristet, es gilt jetzt also dauerhaft und im November 25 soll ein neuer Evaluierungsbericht vorgelegt werden. Für die Opposition, insbesondere für die CDU-CSU, waren jetzt die einzelnen Punkte der drei Gesetze auch gar nicht so die großen Streitfragen. Vieles davon geht ja auch schon auf die Einigung aus März zurück Und sehr viel, vor allem das GAP-Konditionalitätengesetz, ist einfach die Umsetzung von EU-Vorgaben, also nicht die eigene Idee des Bundesministeriums. Insofern war das alles gar nicht so das Thema. Die Union hatte ein ganz anderes Problem.
Die Quintessenz ist für mich ja schon heute feststellen zu können, dass es dieses Entlastungspaket nur kommen musste, weil sie die Landwirte zunächst erheblich belastet haben, sonst wäre die Entlastung gar nicht notwendig gewesen wäre. Und in der damaligen Debatte hat die Bundesregierung ja zum zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz eine Protokollerklärung abgegeben und den Eindruck erweckt, man würde den Landwirten einiges zurückgeben. Den Landwirten hat man genommen 440 Millionen Euro bei der Dieselrückvergütung. Den Landwirten will man über steuerliche Maßnahmen jetzt 50 Millionen geben. Und ich kenne viele Landwirte, weil ich aus der ländlichen Region komme, und die können rechnen. Die wissen, dass 440 größer ist als 50. Und das werden sie ihnen auch immer vortragen.
Wie immer gilt hier, Vorsicht mit Zahlen. Diese 450 Millionen. Also erstens ist das erst ab 2028. Die Agrardieselsubventionen laufen ja jetzt schrittweise aus und sind erst in 28 komplett weg. Zweitens ist es technisch gesehen keine Belastung, weil es ist ja nichts, was die LandwirtInnen abgeben müssen, sondern es ist eine Steuerrückerstattung, die sie dann nicht mehr bekommen. Also natürlich empfindet man das als belastend, aber da muss ich spitzfindig bleiben. Es ist eine fehlende Entlastung. Ich hatte das in Folge 20 einmal ganz genau auseinandergenommen, wie diese Agrardieselsubventionen jetzt schrittweise gesenkt werden, falls da jemand nochmal reinhören möchte. Um diese Belastungs-Entlastungsfrage drehte sich aber ein sehr großer Teil der Debatte. Die VertreterInnen der Regierungsfraktion haben dann gerne darauf verwiesen, dass das ja auch nur der Auftakt ist und dass auch noch weitere Entlastungen und Reformen in Planung sind. Die Grünen-Abgeordnete Julia Verlinden hat zum Beispiel in der ersten Lesung schon angekündigt, dass noch in diesem Herbst die für letzten Herbst angekündigte Änderung der Tierhaltungskennzeichnung kommen wird. Schauen wir mal. In der Beschlussempfehlung wurde dann übrigens der Titel dieses letzten Gesetzes noch geändert und es wurden die Worte und weiterer Gesetze angefügt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Vielleicht noch mal kurz für alle, die neu dabei sind. Normalerweise ist es ja so, ein Gesetz wird in den Bundestag eingebracht, wird in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen. Die Ausschüsse beraten, können dann auch noch Sachen an dem Entwurf ändern. Sie schreiben diese Änderung in eine Beschlussempfehlung und darüber wird dann in zweiter und dritter Lesung wieder im Plenum abgestimmt. Manchmal ist es aber so, dass der Ausschuss nicht nur das ursprüngliche Gesetz ändert, sondern in diese Beschlussempfehlung auch noch Gesetzesänderungen mit einbaut, die mit dem ursprünglichen Gesetzentwurf überhaupt nichts zu tun haben. Der Bundestag nennt das Omnibusverfahren, ich nenne das Trojanergesetze. Ich finde das super intransparent und ich prangere das an. So einen Fall hatten wir jetzt auch hier im Gesetz zur Änderung von agrarrechtlichen Vorschriften. Hier wurde noch das Luftverkehrsgesetz geändert, um die automatisierte Erstellung von Bescheiden zu ermöglichen. Da geht es um den Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen. Ich vermute, es geht irgendwie um Drohnen oder so. Ich hatte leider nicht genug Zeit, da tiefer einzutauchen. Das ist aber die eine Änderung. Und dann wird noch im Erneuerbaren Energiengesetz eine Übergangsregelung für Biogasanlagen eingebaut. Da geht es um einen Bonus für nachwachsende Rohstoffe. Den gab es wohl schon mal. Der wurde dann aber wieder abgeschafft und soll jetzt ausnahmsweise wieder eingeführt werden. Aber auch hier keine Zeit für Details.
Ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 9, die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Medizinforschungsgesetzes.
Dieses Gesetz hätte ich fast unter Sonstiges geschoben, weil ich da gar nicht so die große Relevanz für die breite Bevölkerung gesehen habe. Es geht im Kern um die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Auch hier sollen mal wieder Genehmigungsverfahren vereinfacht, digitalisiert und beschleunigt werden. Diesmal für klinische Studien und Zulassungsverfahren in der Medikamentenforschung. Und wenn man sich den Einleitungstext so durchliest, dann ist das auch das, was wir im Ansatz schon aus vielen anderen Gesetzen kennen. Bestimmte Verfahren aus verschiedenen Gesetzen sollen miteinander verzahnt werden, besser aufeinander abgestimmt werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut bekommen bestimmte Koordinationsaufgaben und solche Dinge. Soweit, so langweilig. Dann bin ich allerdings auf einen Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland gestoßen, der mich darauf hingewiesen hat, dass dieses Gesetz in der Gesundheitsszene angeblich als Lex Lilly bezeichnet wird. Und von dem Moment an hatte es meine volle Aufmerksamkeit. Ich fange aber trotzdem mit dem langweiligen Kram an. Heike Behrens von der SPD und Paula Peschotta von den Grünen nennen uns mal ein paar Beispiele, wie diese Verfahrensbeschleunigung funktionieren soll.
Fortan gilt, wer künftig eine Studie durchführen will, hat es nur noch mit einem einzigen elektronischen Einreichungsportal zu tun. Verfahrenserleichterungen bei Fristen und Zuständigkeiten sorgen für Tempo bei gleichbleibend hohen Sicherheitsstandards.
Und liebe Studienkoordinatorinnen und Studienkoordinatoren in diesem Land, wir haben uns auch angeschaut, wie hoch Ihre Arbeitsbelastung ist. Und deswegen gibt es nicht nur Standards in Zukunft für die Musterverträge zwischen pharmazeutischem Hersteller und der durchführenden Klinik, sondern eben auch Standardformulare, wie Ihre Unterlagen, Ihre Logbücher etc. zu führen sind, um auch Arbeitsentlastung für die Studienkoordinatorinnen und Studienkoordinatoren in diesem Land herzustellen.
Diese Neuregelung der Verfahren war auch kein großer Streitpunkt, weder in der Debatte noch in der Anhörung der Sachverständigen. Das Einzige, was noch ein bisschen herausstach, war die Einrichtung einer spezialisierten Ethikkommission für besondere Verfahren, das ist der vollständige Name. Die soll dann beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelt sein und Anträge für bestimmte klinische Studien prüfen. Momentan machen das noch verschiedene andere Ethikkommissionen. Da gibt es so eine Art dezentrales System von verschiedenen Kommissionen, die momentan für diese Prüfung zuständig sind. Diese Aufgabe soll jetzt für bestimmte Studien rüberwandern an diese spezialisierte Ethikkommission. Das wurde in der Debatte vor allem von der Union sehr stark kritisiert, wie Hubert Hüppe für uns zusammenfasst.
Und diese neuen spezialisierten Ethikkommissionen, meine Damen und Herren, schaffen eben nicht, wie immer gesagt wird, weniger Bürokratie, sondern sie schaffen mehr Bürokratie, meine Damen und Herren. Und als Zweites, sie sind nicht erforderlich. Also wer auf der Anhörung war, konnte nicht einmal feststellen, dass irgendjemand gesagt hat, dass die jetzigen Ethikkommissionen, die es gibt, irgendwelche Fristen nicht eingehalten hätten, so langsam gearbeitet hätten. Die Gründe, warum es so lange gedauert hat, liegen an ganz anderen Stellen. Und sie ist eben nicht, wie Sie sagen, unabhängig im Sinne der Deklaration von Helsinki, weil ihre Mitglieder vom Gesundheitsministerium ernannt und entlassen werden und nur im Benehmen der Länder sind. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Und sie bleiben angesiedelt bei der Bundesoberbehörde. Und das, meine Damen und Herren, ist die Folge wird sein Vertrauensverlust und dadurch auch weniger Teilnahmebereitschaft an klinischen Studien.
Das große Thema in der Debatte, und ich spanne euch da jetzt nicht weiter auf die Folter, war dann aber ein Punkt, der mit diesem ganzen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren gar nichts zu tun hat. Es geht um die sogenannten vertraulichen oder auch geheimen Erstattungspreise. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Ich versuche es mal vereinfacht zu umreißen. Wer eine richtig gute Erklärung möchte, dem empfehle ich eine Folge des 11KM-Podcasts von der Tagesschau. In der ist das sehr, sehr gut und sehr ausführlich beschrieben. Link natürlich in den Shownotes. Aber einfach mal ganz stark vereinfacht, wenn ein Pharmaunternehmen ein neues Medikament auf den Markt bringt, dann können sie dafür erstmal einen Preis festlegen, den sie dafür gerne hätten, den sie halt so für sich kalkuliert haben. Den können sie auch erstmal einige Monate nehmen und erst sehr viel später gibt es dann Verhandlungen mit den Krankenkassen. Da findet dann eine Nutzenbewertung statt und man einigt sich auf einen Preis, den das Unternehmen für das Medikament von den Krankenkassen erstattet bekommt. Der gilt dann rückwirkend ab dem 7. Monat nach der Zulassung. Das heißt, die ersten 6 Monate können die Unternehmen einfach einen beliebigen Preis verlangen. Ab dem 7. Monat gilt dann der Preis, auf den sie sich mit den Kassen geeinigt haben. Das ist dann dieser sogenannte Erstattungspreis. Dieser Erstattungspreis war bisher öffentlich oder zumindest branchenöffentlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder einsehen kann, aber zumindest alle, die damit zu tun haben, allen Marktteilnehmern waren diese Preise bisher bekannt. Innerhalb der EU ist Deutschland das einzige Land, das das so macht. In allen anderen Ländern ist dieser Erstattungspreis nicht öffentlich. Da ist er eben vertraulich oder geheim. An der Wortwahl kann man übrigens immer gut erkennen, aus welcher Richtung jemand argumentiert. Alle, die eher dagegen sind, sagen geheim. Alle, die eher dafür sind, sagen vertraulich. So, aber wieso schreibt denn RND jetzt hier irgendwas mit Lex Lilly und wer ist überhaupt Lilly? Gemeint ist Eli Lilly, einer der größten US-amerikanischen Hersteller von Medikamenten und Medizinprodukten, der übrigens auch gerade eine neue Produktionsstätte in Rheinland-Pfalz baut. Pharmaunternehmen finden das mit dem öffentlichen Erstattungsbetrag nämlich doof und hätten gerne, dass das auch in Deutschland vertraulich geheim ist. Und jetzt gibt es da einen Verdacht, mit dem auch der linken Abgeordnete Atash Göpiner in einer Zwischenfrage den Gesundheitsminister Karl Lauterbach konfrontiert hat.
Sie waren noch 2016 der Meinung, möglichst viel Transparenz sei sinnvoll, im Amnok-Verfahren überhaupt zu guten, gerechten und angemessenen Preisen zu kommen. Jetzt hat sich Kanzler Scholz und sein Staatssekretär Jörg Kukies mindestens 8-mal mit Vertretern des US-Pharmakonzerns Eli Lilly treffen können. Wie haben die Sie davon überzeugt, jetzt doch zu geheimen Preisen und Preisabsprachen zu kommen?
Zunächst, ich bin selbst für die vertraulichen Erstattungsbeträge. Habe früher eine andere Position vertreten, weil früher war die Hoffnung die, dass alle Länder Europas die also Erstattungsbeträge öffentlich machen. Aber wir waren der Einzige, der es gemacht hat. Wir waren derjenige, der die besonders hohen Preise gezahlt hat. In Frankreich sind die Preise 37% niedriger als bei uns. Wir haben die höchsten Arzneimittelpreise in ganz Europa, weil wir als Einzige die Transparenz geboten haben und dieser hohe, transparente Preis dann im Prinzip die Rampe gewesen ist, von der alle anderen Preise abgesenkt werden konnten.
Diese Treffen mit Eli Lilly sind auch unbestritten. Das geht alles aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Abgeordneten Katrin Vogler hervor. Bundeskanzler Olaf Scholz war im April auch zum Spatenstich für das neue Werk in Rheinland-Pfalz eingeladen und hat auch dort von den Gesprächen und Telefonaten mit dem Geschäftsführer von Eli Lilly gesprochen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sich Olaf Scholz an den Inhalt der Gespräche nicht mehr erinnern kann. Die Argumentation von Karl Lauterbach überzeugt mich jetzt hier auch nicht besonders. Er sagt ja, dass die transparenten Preise dafür sorgen, dass Deutschland die höchsten Preise zahlt und deshalb im Umkehrschluss die Preise sinken würden, wenn sie nicht mehr transparent sind. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Deutschland bezahlt zwar die höchsten Preise, das ist auch tatsächlich so, das kann man auch in dem erwähnten 11KM-Podcast lernen. Ich denke aber nicht, dass wir deswegen die höchsten Preise zahlen, weil hier die Preise transparent sind. Wir zahlen halt die höchsten Preise, weil wir es können. Aus demselben Grund, aus dem viele Webshops auf einem iPhone höhere Preise anzeigen als auf einem Android-Telefon. Das ist der ihr habt's ja Aufschlag. Das Perfide ist halt nur, dass es hier nicht darum geht, irgendwie einen Flug zu buchen, bei dem ich mich dann immer noch entscheiden kann, so ach nee, ich fahre doch lieber nach Dorum, sondern es geht um Medikamente, auf die Menschen angewiesen sind, die keine Möglichkeit haben zu sagen, nee, das ist mir zu teuer, das kaufe ich nicht. Also wir reden hier nicht von einer freien Marktsituation, in der die KonsumentInnen frei entscheiden können, ob sie das Produkt kaufen und bei wem. Wenn ich jetzt irgendeine Erkrankung habe und dieses eine Medikament von diesem einen Hersteller ist das einzige Medikament für meine Erkrankung, dann hat dieser Hersteller meine Krankenkasse einfach bei den Eiern. Denn meine Krankenkasse ist gesetzlich verpflichtet, mir dieses Medikament zu geben. Zum Glück, das ist der Vorteil hier in Deutschland, denn hier gibt es eben diese gesetzliche Verpflichtung. In anderen europäischen Ländern kriegen die Menschen das Medikament dann halt nicht. Und sind dann halt weiter krank oder Schlimmeres. Und deswegen sind in Deutschland die Preise so hoch, weil die Krankenkassen keine andere Wahl haben. Zum Glück, ich sag's nochmal, zum Glück haben sie keine andere Wahl. Genau deswegen denke ich aber, die Preise werden nicht sinken, nur weil sie geheim sind. Warum sollten sie? Das sehe auch nicht nur ich so, das sagten auch die VertreterInnen der Krankenkassen und vom Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels. Eine Sprecherin des GKV-Spitzenverbandes, also von den gesetzlichen Krankenkassen, hat in der Anhörung davor gewarnt, dass diese Regelung in den nächsten 10 Jahren Zusatzkosten in Höhe von bis zu 33 Milliarden Euro verursachen könnten. Dazu hatte Andrew Ullmann von der FDP Folgendes zu sagen.
Bei dem Unterfangen, Innovation zurück nach Deutschland zu bringen, erstaunt es mich immer wieder, dass die gesetzliche Krankenversicherung Fantasiezahlen über Kostensteigerungen verbreitet, die nicht nachvollziehbar sind. Doch hier funktioniert das Parlament. Denn bei den Vertraulichkeitspreisen haben wir mit einem Regelwerk sichergestellt, dass potenzielle Kostensteigerungen nicht eintreten. Das, meine Damen und Herren, ist verantwortungsvolle Politik.
Ich habe keine Möglichkeit, die Zahlen der GKV zu überprüfen. Das ist halt deren Schätzung. Das kann ich jetzt nur so stehen lassen. Mit dem erwähnten Regelwerk meint er wahrscheinlich die Änderung, die vom Ausschuss hier noch eingebaut wurde. Da wurde nämlich dieser Part noch ein bisschen abgemildert. Der geheimvertrauliche Erstattungsbetrag ist jetzt eine optionale Regelung, für die sich ein Unternehmen entscheiden kann. Wenn sie sich dafür entscheiden, dann wird der Erstattungsbetrag um 9% reduziert. Das soll dann einen Anreiz dafür bilden, diese Geheimhaltung eben nicht zu nutzen. Und das erinnert mich an den ersten Satz, den mein Berufsschullehrer uns damals zum Thema Handelskalkulation mitgegeben hat. Lieber Kunde, lass dir sagen, Rabatt ist vorher aufgeschlagen. Der Ausschuss hat noch eine ganze Menge anderer Änderungen in die Beschlussempfehlung aufgenommen. Die meisten haben mehr oder weniger viel mit dem ursprünglichen Gesetz zu tun, bis auf 2. Es geht einmal um eine Kostenregelung im Krankenhausentgeltgesetz und eine im Implantateregistergesetz. In beiden werden bestimmte Sanktionsregelungen, also Bußgeldvorschriften, für unterlassene Datenmeldung neu geregelt und an andere Gesetzesänderungen aus anderen Gesetzen angepasst. Klar, über 3 Ecken kann man da auch einen Bezug zur Medizinforschung herstellen, denn ohne die Daten kann man nicht forschen oder irgendwie so. Aber nee, das ist mir zu weit weg. Kraft meines Amtes erkläre ich das hiermit zum Trojaner.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 24, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze und zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes.
Unser nächster Themenblock heute befasst sich gleich mit drei Gesetzen aus dem Bereich der Energieversorgung, obwohl nee, eigentlich sind es nur zweieinhalb, weil bei einem wurde nur ein kleiner Teil herausgelöst, der dann vorab beschlossen wurde, aber eins nach dem anderen. Diese drei Gesetze wurden jetzt nicht zusammen beraten, also es ist nicht wieder so ein Paket wie eben das Agrarpaket, aber sie haben alle irgendwas mit Energieversorgung zu tun, deswegen packe ich die hier einfach mal zusammen. Zwei Gesetze gingen jetzt erstmal in die Ausschussberatung, beschlossen und verabschiedet wurde nur ein kleiner Teil, nämlich eine Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes. Dazu komme ich gleich. Eins der Gesetze, die in den Ausschuss gegangen sind, ist das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Und der Klugscheißer in mir will natürlich sofort sagen, nee, Wasserstoff ist schnell genug, den brauchst du nicht beschleunigen. Aber ich versuche darüber hinwegzusehen. Dieses Gesetz ist ein weiteres Gesetz im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie, die hier auch schon ein paar Mal Thema war. Da gab es schon eine ganze Reihe von Initiativen, zuletzt im April. Da wurden im Energiewirtschaftsgesetz die Rahmenbedingungen und Planung für ein Wasserstoffkernnetz eingebaut. Und hier soll jetzt also der nächste Schritt folgen. Wir hören dazu einmal Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Das Wasserstoffnetz auszubauen, zu designen und damit die Verbindungsachsen in Deutschland und in Deutschland für Europa zu schaffen, ist das eine. Das Wasserstoffnetz, das Kernnetz, das wir ja schon diskutiert und beschlossen haben, braucht aber natürlich noch Einfüllstützen bzw. Ausspeisepunkte, also Hafeninfrastruktur, Elektrolyse oder Speicher. Diese ganzen Speicher, Einspeise- und Ausspeisepunkte sollten parallel und möglichst schnell gebaut werden. Wir haben am Anfang der Legislaturperiode gesehen, dass wir Verfahren einkürzen können und sie trotzdem mit großer Sorgfalt durchführen können. Da setzt das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz auf.
Es geht also mal wieder um die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Diesmal für Anlagen und Leitungen zur Gewinnung und Speicherung von Wasserstoff und Ammoniak. Der wird gerne unterschlagen. In der Diskussion wird der Einfachheit halber immer nur von Wasserstoff gesprochen. Ammoniak ist aber eigentlich immer mit gemeint. Es soll jetzt auch ungefähr das passieren, was wir schon aus vielen anderen Gesetzen kennen. Es wird ein überragendes öffentliches Interesse gesetzlich festgehalten. Es werden im Genehmigungsverfahren Fristen verkürzt, Sachen parallel gemacht, bestimmte Vorschriften vereinfacht. Die Details gucken wir uns an, wenn es in die zweite Beratung kommt. Denn es könnten sich in der Ausschussberatung durchaus noch Dinge ändern. Der Union geht der Entwurf nämlich noch nicht weit genug.
Schon wieder halten Sie sich für die besseren Ingenieure und setzen einseitig auf reinen Wasserstoff und Ammoniak. Andere Derivate wie Methanol oder synthetisches Methan lassen Sie völlig außer Acht.
Marc Helfrich ist damit bei der FDP durchaus auf offene Ohren gestoßen. Michael Kruse hat in seiner Rede signalisiert, dass zumindest die FDP-Fraktion in diesem Punkt durchaus gesprächsbereit wäre. Das werde ich mir für die Schlussabstimmung auf jeden Fall mal notieren. Um Energieeffizienz ging es in dem zweiten Gesetz, das in die Ausschussberatung geschickt wurde. Damit sollen Änderungen der EU-Energieeffizienzrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden. Da drängt ein bisschen die Zeit, das muss nämlich bis zum 31. Dezember passiert sein. Eine der geplanten Änderungen betrifft die Vorgabe, dass bestimmte Unternehmen regelmäßig ein Energieaudit machen müssen, sprich ihren Energieverbrauch von einem externen Berater prüfen lassen müssen. Diese Vorgabe gibt es schon seit 2015, sie gilt momentan noch für alle Unternehmen einer bestimmten Größe. Mit der Änderung soll das dann aber nicht mehr nach Größe gehen, sondern nach dem tatsächlichen Energieverbrauch. Das greift dann zum Beispiel für große Industrieunternehmen, die sehr viel Energie verbrauchen, aber zum Beispiel auch für Rechenzentren. Damit werden dann nur noch etwa halb so viele Unternehmen zu Audits verpflichtet sein wie jetzt, nämlich etwas über 10.000. Für die wird's aber auch ein bisschen komplizierter, weil die Anforderungen an diese Audits angehoben werden und auch die Anforderung an die Qualifikation der Auditoren soll nochmal verschärft werden. Laut dem Wirtschaftsministerium sollen die Energieeinsparungen durch dieses Gesetz die jährlichen CO2-Emissionen um rund 430.000 Tonnen reduzieren. Wir schauen mal, ob es dabei bleibt, wenn der Ausschuss damit fertig ist. Das Einzige, was jetzt tatsächlich schon beschlossen wurde, ist, wie eben schon gesagt, eine Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes. Und das war jetzt ein bisschen wirr. Diese Bedarfsplanänderung befand sich in einem Gesetzentwurf für die Umsetzung der sogenannten RED-III-Richtlinie. RED, also RED, steht für Renewable Energy Directive, also Erneuerbare Energienrichtlinie. Und 3 ist es deswegen, weil das die dritte Überarbeitung dieser Richtlinie ist. Diese dritte Überarbeitung wurde letztes Jahr beschlossen und schreibt deutlich höhere Ziele für den Ausbau von erneuerbaren Energien bis 2030 vor. In Deutschland hängt dieser Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere im Strombereich, halt auch sehr stark mit dem Ausbau der Stromnetze zusammen. Deswegen wurde das deutsche Umsetzungsgesetz dieser Richtlinie mit der Änderung des Bundesbedarfsplans gekoppelt. Darin ist nämlich der Ausbau der Stromnetze geregelt. Das sollte dann eigentlich auch zusammen verabschiedet werden, aber das hat leider nicht geklappt.
Dort, wo wir uns kümmern, liefern wir beim Thema Infrastrukturausbau. Und das ist genau der Grund, warum wir jetzt auch heute früh hier zusammenkommen und tatsächlich nur über die Stromleitungsbeschlüsse aus diesem Gesetzentwurf sprechen. Der Rest ist noch nicht fertig. Das ist schade. Ich hätte gern alles jetzt gemacht. Dieser Teil ist dringlich.
Ich fand das auch sehr schade. Ich hätte auch heute viel lieber über die RED 3 gesprochen. Jetzt sprechen wir leider doch nur über zwei große Stromtrassen, nämlich über den Rhein-Main-Link und den Nord-Ost-Link. Beide Vorhaben sind schon im Bundesbedarfsplan enthalten, werden jetzt aber noch um einige konkrete Leitungsetappen ergänzt. Dringlich ist das Ganze deshalb, weil es eben noch schnell vor der Sommerpause nicht nur durch den Bundestag, sondern auch durch den Bundesrat sollte. Der Bundesrat hat das auch kurzfristig noch mit auf die Tagesordnung genommen und am Freitag noch zugestimmt. Für das Projekt Nord-Ost-Link zum Beispiel haben nämlich gerade in dieser Woche die Betreiber TenneT und 50 Hertz den Antrag fürs Planfeststellungsverfahren eingereicht. Und wenn das Gesetz jetzt nicht noch vor der Sommerpause verabschiedet worden wäre, dann wäre es halt erst im September soweit gewesen. Da hätte es dann also möglicherweise zu Verzögerungen kommen können, weil der Bundesbedarfsplan noch nicht fertig ist. Und die Schlagzeile wollte in den Regierungsfraktionen wohl keiner lesen. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, die Debatte hätte sich auf diese beiden Stromleitungen konzentriert. Eigentlich hat sie sich sogar noch weiter reduziert, nämlich auf die Frage Erdkabel oder Freileitung. Wir hören mal rein.
Die Große Koalition hatte beschlossen, dass es eine Regel gibt für Erdverkabelung und die Ausnahme ist die Freilandleitung. Es gibt jetzt aber eine neue Debatte. Die wurde angestoßen von Winfried Kretschmann, Ihrem Parteifreund, und Michael Kretschmer, unserem Parteifreund, weil sich erwiesen hat, dass das, was man sich damals versprochen hat, nämlich dass es die Akzeptanzfrage löst, dass das nicht der Fall ist, weil hier breite Furchen durch das Land gezogen werden und sich Akzeptanzfragen bei Landschaft, Natur und Landwirtschaft stellen.
Und in der Tat gibt es eine Debatte über Erdverkabelung und Freileitung. Und ich bin da optimistisch, dass wir das nachjustieren können. Denn das, was ursprünglich mal vor einigen Jahren unter einer anderen Regierung dafür gesorgt hat, dass eigentlich Erdverkabelung der neue Standard geworden ist. Wir wissen, es ist sehr teuer. Und deswegen haben wir uns als Freie Demokraten auch sehr über unterschiedliche Initiativen gefreut, die uns bei diesem Anliegen unterstützen, nämlich noch mal draufzuschauen, zu sagen, wo sind Erdverkabelungen notwendig, weil sie zum Beispiel sehr nah an der Wohnbevölkerung vorbeigehen, und wo ist aber Freileitung eigentlich das bessere Instrument? Es ist in jedem Fall ja das günstigere.
Dass man der Erdverkabelung Vorrang einräumt, das war ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das war ein Prozess in der Erkenntnis dessen, dass man damit auch Sorgen aus der Bevölkerung aufnehmen kann, wirksam aufnehmen kann und dem einen Vorrang gibt, weil das dann auch tatsächlich akzeptanzförderliche Wirkung hatte und auch sachlich begründet akzeptanzförderliche Gründe hatte.
Ich glaube, das ist ja auch was, was wir in Deutschland wirklich sehr gut können. Solange es sich so auf so einer abstrakten Ebene bewegt und noch nicht wirklich was passiert ist, ist alles noch okay so. Aber sobald es dann konkret wird und sobald es um eine konkrete Veränderung geht, sind alle erstmal dagegen. Das sieht man auch sehr schön bei diesem Thema. Also bei der Frage, ziehe ich die Stromleitung jetzt an Türmen übers Land oder verbuddel ich die? Das Ding ist halt, egal wie du es machst, ist es verkehrt. Wenn es Freileitungen sind, heißt es, die verschandeln die Landschaft. Wenn es Erdkabel werden sollen, dann heißt es, oh, da wird hier alles umgegraben. Es wird einfach immer gemeckert. Und ich denke, das ist ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass es eigentlich gar nicht um die Leitungen geht. Das ist halt nur der Aufhänger. Die Ablehnung, die daraus spricht, ist, denke ich, einfach einmal so eine allgemeine Transformationsangst, also so eine generelle Angst vor Veränderung, unabhängig davon, was das für eine Veränderung ist, und teilweise auch eine Ablehnung der Energiewende als Ganzes, die ja einfach passiert. Also wir sind ja über den Punkt der Entscheidung, machen wir jetzt Energiewende oder nicht, über den sind wir ja längst hinaus. Den haben wir lange, lange hinter uns gelassen. Das findet jetzt einfach statt, seit mehreren Jahren. Damit haben sich aber noch nicht alle abgefunden. Und da sehe ich auch eine große Aufgabe für die gesamte Politik, nicht nur für die Bundesregierung, sondern generell, den Leuten viel besser zu kommunizieren, was eigentlich der konkrete Plan ist. In verständlicher Form, in dem großen Zusammenhang. Und das alles viel, viel, viel deutlicher und verständlicher zu machen. Also, weil ich finde es selber, und ich beschäftige mich eigentlich relativ regelmäßig damit, ich weiß auch, wo ich Dinge nachgucken muss. Aber selbst ich könnte nicht sagen, so, was ist denn jetzt eigentlich genau der Plan? Also konkret, wie sieht zum Beispiel 2045 unsere Stromproduktion aus? Also ja, irgendwas mit nahezu 100% Erneuerbare, aber was heißt das konkret? Wo stehen dann die Windkraftanlagen? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Was ist das große Ganze? Also natürlich, klar, das, so im Details weiß man das noch nicht. Aber ich denke, ob die Windkraftanlagen jetzt wirklich am Ende genau dastehen oder ein bisschen weiter nördlich oder ob es dann doch mehr Photovoltaik ist oder so, ist jetzt auch noch gar nicht so wichtig. Es geht einfach darum, um da wirklich mehr Akzeptanz zu haben, muss man es erstmal verstehen und einen Blick für das große Ganze bekommen und sehen, was ist eigentlich der Plan? Und da muss die Politik viel, viel verständlicher das große Ganze kommunizieren. Und zwar nicht nur auf so einer ganz abstrakten Ebene, auch, aber das zusätzlich noch 2, 3, 4 Detailstufen weiter runterbrechen, damit man sich auch wirklich was drunter vorstellen kann. Weil sonst diskutieren wir einfach weiter nur in so einem 10-Jahres-Rhythmus über Freileitung oder Erdkabel.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 28, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes.
Dieses Gesetz hat mich im ersten Moment so ein bisschen verwirrt. Es geht darum, sogenannte Gehsteigbelästigungen zu verbieten. Das ist auch so ein Begriff, an dem man gut die Intention ablesen kann. Es geht hier um die Belästigung von Schwangeren, die die vorgeschriebene Beratung über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch wahrnehmen. Alle, die grundsätzlich kein Problem mit Schwangerschaftsabbrüchen und Abtreibung haben, sprechen von Gehsteigbelästigung. Leute, die Abtreibung eher ablehnen, sprechen gerne von Gehsteigberatung. Also es geht nicht um Belästigung auf Gehsteigen generell, sondern ganz konkret die Belästigung von Schwangeren in Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch. Und was mich daran verwirrt hat, war, also ich war der festen Überzeugung, dass es ohnehin verboten wäre, Leute zu belästigen. Also so grundsätzlich. Und ich habe das im ersten Moment wirklich für so eine symbolische Klarstellung gehalten. Stellt sich raus, Belästigung ist gar nicht verboten. Also die sexuelle Belästigung, also das unsittliche Berühren oder das Belästigen von Leuten mit irgendwelchen sexuellen Anspielungen oder so, das ist eine Straftat. Dann gibt's noch eine Ordnungswidrigkeit, die heißt Belästigung der Allgemeinheit. Das lief früher unter der Bezeichnung grober Unfug, was ich auch sehr viel passender finde. Darunter fallen dann so Sachen wie Defekieren auf der Straße, aber auch Teilnahme an Kettenbriefaktionen. Grundsätzlich ist es aber nicht verboten, auf der Straße Leute mit irgendwas vollzulabern. Aber nur zur Klarstellung, nur weil etwas nicht verboten ist, heißt das nicht, dass man das tun sollte. Also das nur, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Bei genauerer Betrachtung macht das natürlich auch Sinn, denn das fällt ja unter das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Bevor wir das aber auseinandersortieren, lasst uns doch erstmal reinhören, um welche Art von Situation es hier eigentlich geht.
Stellen Sie sich einfach mal alle vor, Sie sind schwanger und Sie wissen nicht, ob Sie das Kind behalten wollen oder nicht. Sie sind also in einer echten Konfliktsituation. Und Sie gehen dann zur gesetzlich vorgeschriebenen 218 Beratungsstelle und auf dem Weg dorthin begegnen Sie Demonstrantinnen und Demonstranten, die Schilder hochhalten, abscheuliche Fotos Ihnen zeigen und beobachten, wie Sie in die 218 Beratungsstelle gehen. Sie werden bedrängt, Sie werden unter Druck gesetzt.
Und genau diese Vorfälle sollen jetzt verboten werden. Die genaue Regelung im Gesetzestext ist, dass jetzt in einem Bereich von 100 Metern um den Eingangsbereich einer Beratungsstelle Folgendes gilt. Es ist untersagt, das Betreten der Beratungsstelle zu erschweren, den Schwangeren die eigene Meinung aufzudrängen, sie zu bedrängen, einzuschüchtern oder irgendwie unter Druck zu setzen und ihnen irgendwelche Inhalte zur unmittelbaren Wahrnehmung auszuhändigen. Also ihnen irgendwelche Flyer in die Hand zu drücken, ihnen Schilder vors Gesicht zu halten oder auch ihnen Tonaufnahmen, also irgendwelche Audiosachen vorzuspielen. Wenn man irgendwas davon trotzdem tut, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit und man kann sich ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro einhandeln. Im ursprünglichen Entwurf stand noch, dass es ebenfalls verboten sein sollte, in diesem Bereich vor den Beratungsstellen unwahre Tatsachenbehauptungen zu äußern. Das wurde vom Ausschuss wieder gestrichen, weil die Abgeordneten zu dem Schluss gekommen sind, dass das in der Praxis nicht abgrenzbar ist. Die Opposition, insbesondere die Fraktion der CDU-CSU, hatte vor allem drei Kritikpunkte an diesem Gesetz. Einmal gab es recht viel Hickhack darüber, ob der Bund jetzt überhaupt die nötige Gesetzgebungskompetenz hat oder ob das nicht viel eher Ländersache ist. Aber das wurde alles sehr technisch, das erspare ich euch jetzt mal. Ich bin da auch selber nicht mehr mitgekommen. Einige Rednerinnen der Union waren in erster Linie aber der Meinung, dass es hier eigentlich gar kein Problem zu lösen gibt.
Aber das, was Sie hier heute als Problem bezeichnen, wir haben es auch ein bisschen schon gehört, nämlich eine ständig mögliche Belästigungssituation, die eine Bannmeile erfordern würde, das gibt es so gar nicht. Wir haben nämlich dazu nachgefragt. Und siehe da, nach den vom Ministerium am Ende übermittelten Informationen der Länder und ebenso auch nach Angaben großer Träger von Beratungsstellen wurden keine konkreten Fälle von Belästigung im Sinne des Gesetzentwurfs gemeldet.
Das mag sein. Die Studienlage ist dazu auch wirklich noch sehr dünn. Es ist eine Studie gerade in der Mache, die auch vom Bundesgesundheitsministerium gefördert wird. Die wird aber erst im Oktober veröffentlicht. Aber es gibt auf jeden Fall einige Gerichtsurteile zu dem Thema. Und die Abgeordnete Katja Mast von der SPD berichtete auch über Fälle aus ihrem Wahlkreis in Pforzheim. Also das kommt schon vor. Wie oft es vorkommt, ist halt nochmal ein anderes Thema. Finde ich aber auch gar nicht so relevant, wenn ich so drüber nachdenke. Weil wenn das nicht vorkommt, dann richtet das Gesetz ja auch keinen Schaden an. Also dann dümpelt es zwar irgendwie im Gesetzbuch rum, aber es hat halt keine Auswirkung. Dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit greift dann hier ja gar nicht. Also ich bin keine Juristin, aber so verstehe ich das. Es ist ja was anderes, so wie wir es vor ein paar Folgen beim Thema Selbstbestimmungsgesetz hatten, wo ja ursprünglich geplant war, dass alle, die dieses Gesetz in Anspruch nehmen, an sämtliche Sicherheitsbehörden gemeldet werden, sodass im Grunde bei allen Sicherheitsbehörden ein Register über alle Transpersonen in Deutschland entsteht. Das ja, wenn es in die falschen Hände gerät, potenziell verheerenden Schaden anrichten könnte. Und dieses Risiko besteht unabhängig davon, ob das Problem existiert oder nicht. Das ist ja hier nicht so. Wenn das Problem nicht existiert, gibt's auch keine Auswirkung. Dann steht's einfach nur ungenutzt im Gesetz, aber ist ja egal. So, das ist so ähnlich wie mit diesem angeblichen Gesetz in Kanada, dass man keine Elche aus dem Flugzeug werfen darf. So, also ja, das passiert halt nicht. Aber wenn's mal passiert, dann ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn's ein Gesetz dafür gibt. Also, das wäre so mein Gedanke dazu. Den größten Raum in der Debatte hat aber der Konflikt zwischen Selbstbestimmungsrecht und Meinungsfreiheit eingenommen. Wir hören nochmal Bettina Margarete Wiesmann von der Union.
In der Zwischenzone zwischen Nötigung und Beleidigung einerseits und freier Meinungsäußerung andererseits erfinden Sie mit der Belästigung eine Art Nötigung oder Beleidigung Leid, die Sie als Ordnungswidrigkeiten sanktioniert und unterbunden sehen wollen. Und damit, auch wenn Sie es anders eben vorgetragen haben, damit verschieben Sie Koordinaten zu Lasten von Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Und damit sind wir nicht einverstanden.
Beim Thema Meinungsfreiheit gibt es ja anscheinend auch ein weit verbreitetes Missverständnis. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Es schützt dich davor, für deine Meinungsäußerung verhaftet oder bestraft zu werden. Es sichert dir keinen Anspruch darauf, dass sich jemand deine Meinung anhört. Das heißt, du hast das Recht, deine Meinung frei zu äußern, alle anderen haben aber das Recht, dich zu ignorieren. Niemand kann gezwungen werden, sich deine Meinung anzuhören, geschweige denn gut zu finden. Oder wie es Kanan Bayram von den Grünen formuliert.
Ich denke, viele von Ihnen haben Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit in Deutschland ist ein hohes Gut. Und ich verteidige selbst dämliche Meinungen, wenn sie von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Die Meinungsfreiheit hört aber dort auf, wo anderen die Meinung aufgedrängt wird, in einer Art und Weise, wie sie dazu geeignet ist, einen anderen Menschen an der Ausübung seines Rechts abzuhalten, meine Damen und Herren.
Die Situation hier ist ja folgende. Die Schwangeren müssen ja diese Beratung machen. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung. Abtreibungen sind in Deutschland prinzipiell eine Straftat, die aber nicht bestraft wird, wenn man bestimmte Vorgaben einhält. Eine dieser Vorgaben ist eben die Teilnahme an einer solchen Beratung. Alle, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken, sind also gezwungen, sich dort aufzuhalten. Also muss der Gesetzgeber sie im Gegenzug auch vor den Meinungsäußerungen von Abtreibungsgegnern schützen. Das ist so die Logik dieses Gesetzes. Also gibt es jetzt eine Schutzzone um die Beratungsstellen. Die Gegner können ihre Meinung ja weiterhin frei äußern, nur halt woanders. Sie werden nicht daran gehindert, sie werden nur verschoben. Also ja, da kriegt das dann keiner mit, den das interessiert. Aber darauf gibt's halt auch keinen Anspruch.
Damit rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 17a und b.
Die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlungen zur Erleichterung des Einsatzes von Stecker-Solargeräten und Übertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten für erneuerbare Energieanlagen.
Unser letztes großes Thema habe ich noch mit reingenommen, weil ich jetzt so lange darauf gewartet habe, dass dieses Gesetz endlich kommt. Es geht um die Zulassung von Balkonkraftwerken im WEG-Recht. Es gab ja vor ein paar Monaten schon das Solarpaket 1, das für Balkonsolaranlagen die Steuer-, Gewerbe- und mietrechtlichen Regelungen vereinfacht hat. Für eine Gruppe von Menschen gab es aber trotzdem noch ein Problem und das sind Leute wie mich, nämlich MieterInnen in einem Mehrfamilienhaus, das einer Wohnungseigentumsgemeinschaft gehört. Das ist die denkbar schlechteste Kombination, die man haben kann, nicht nur in diesem Fall. Denn alles, was an der Außenfassade oder am Gebäude an baulichen Maßnahmen passiert, muss von der Eigentumsgemeinschaft genehmigt werden. Das heißt, es muss auf einer Eigentümerversammlung ein Beschluss gefasst werden. Diese Versammlungen finden meist nur einmal im Jahr statt und diese Gemeinschaften bestehen typischerweise aus Leuten, die sich gegenseitig die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Ihr könnt euch also ungefähr vorstellen, wie gut das funktioniert und wie schnell das auch nicht geht. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber das ist schon die Regel. Dummerweise ist jetzt übrigens so viel Zeit vergangen, dass mir zwischenzeitlich mein Budget für meine Balkonsolaranlage leider weggebrochen ist und ich das Geld für andere Zwecke verplanen musste. Ich bin nicht sicher, ob ich mich jetzt ärgern soll oder ob ich dankbar sein soll. Aber egal. Trotzdem will ich noch mal kurz darauf eingehen, weil ich bin ja nicht die Einzige, die das betrifft. Die tatsächliche Gesetzesänderung ist auch schnell erklärt. Wir hören einmal Kanan Bayram von den Grünen.
Im Frühling haben wir mit dem Solarpaket schon viele Hürden für Solarstrom aus dem Weg geräumt. Heute gehen wir einen Schritt weiter und setzen uns ein für Balkonanlagen. Diese gelten künftig als sogenannte privilegierte Maßnahmen und müssen daher von MiteigentümerInnen und VermieterInnen erlaubt werden. Damit schaffen wir einen Anspruch auf Aufstellung von Stecker-Solargeräten.
Die Balkonsolar- oder auch Stecker-Solaranlagen werden jetzt also gleichgestellt mit Maßnahmen zum Einbruchschutz, für Barrierefreiheit, Elektromobilität und Internetzugang. Das ist dieser Katalog aus privilegierten Maßnahmen. Die kann man einfach machen und sowohl die Wohneigentumsgemeinschaft als auch die VermieterInnen müssen das halt dulden. Wenn du also MieterIn in so einer Konstellation bist, dann kannst du, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist, sage ich gleich noch was zu, aber wenn das soweit ist, kannst du tatsächlich deine Balkonsolaranlage installieren und musst nur deinem Vermieter, deiner Vermieterin Bescheid sagen, dass du gedenkst, das zu tun. Die müssen sich das aber nicht mehr von der Eigentumsgemeinschaft genehmigen lassen. Dies ist keine Rechtsberatung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Anwalt oder Ihre Anwältin. Zum Inkrafttreten. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Bundesrat. Das ist in dieser Woche nicht mehr mit auf die Tagesordnung gekommen. Das wird wohl erst am 27. September passieren. Es tritt aber dann direkt nach der Verkündung in Kraft. Also schaut da vielleicht ab Ende September, Anfang Oktober immer noch mal ins Gesetzblatt oder natürlich in den Bundestagszusammenfasser, ob das Gesetz verkündet wurde. Und dann könnt ihr loslegen. Also ihr könnt natürlich auch schon vorher loslegen und einfach behaupten, es wäre schon verkündet. Das hat eh keiner auf dem Schirm. Aber das habt ihr dann nicht von mir. So. Die Balkonsolaranlagen sind aber nur ein Teil dieses Gesetzes. Das war mal wieder so unter der Überschrift diverse Änderungen. Ich möchte noch über eine zweite sprechen, denn die bewegt sich im Bereich der Digitalisierung. Der Titel sagt es ja schon, es ging auch um die Zulassung von virtuellen Eigentümerversammlungen. Wir hatten ja eben schon gesagt, die Eigentümerversammlungen sind eben diese jährlichen Versammlungen. Die muss auch einmal im Jahr stattfinden, allein schon um die Abrechnung und die Wirtschaftsplanung zu beschließen. Die gesetzlichen Vorgaben für diese Versammlung sind umfangreich. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Und, also ich sag's euch, dieses WEG-Recht, ne? Das ist nicht im 20. Jahrhundert hängen geblieben. Das hängt noch im 19. Teile davon vielleicht sogar im 17. oder so. Also Feudalismus ist live and kicking in diesem Bereich. Jetzt soll es aber zumindest einen Schritt ins 21. Jahrhundert machen, wenn auch unter Protest. Wir hören mal rein.
Wir wollen in der Tat einen wichtigen Schritt machen, voran bei den Online-Eigentümerversammlungen. Und ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass wir diesen Schritt gehen können, denn zwischendurch sah es so aus, dass einzelne Verbandsvertreter, die sehr viel Stimmung gemacht haben, dass hier die Rechte von Eigentümern ausgehöhlt werden, dass die möglicherweise Erfolg haben könnten. Das ist am Ende nicht gelungen und ich finde das auch sehr richtig, dass es nicht gelungen ist, denn das war uns als Union auch immer sehr wichtig und das musste immer klar sein. Selbstverständlich darf kein Eigentümer abgehalten werden durch Online-Eigentümerversammlungen von der Wahrnehmung seiner Eigentümerrechte. Das ist aber auch gewährleistet nach diesem Gesetzentwurf. Die Durchführung einer Präsenzveranstaltung, das bleibt auch nach der Neuregelung der Regelfall. Und es ist schon angesprochen worden, es muss eine qualifizierte Mehrheit von 3/4 dafür stimmen, dass man eine solche Online-Eigentümerversammlung durchführt. Wir haben also ein hohes Quorum, wo Minderheitenrechte gewahrt bleiben.
Es ist also nicht so wie in anderen Gesetzen, dass der Gesetzgeber hier einfach sagt, ja, das geht jetzt auch komplett virtuell, weil wo kommen wir denn da hin? Ob überhaupt virtuelle Versammlungen zulässig sind, muss die Eigentumsgemeinschaft erst einmal beschließen, und zwar mit einer Dreiviertelmehrheit. Dieser Beschluss gilt dann auch nur für maximal 3 Jahre. Das heißt, wenn Sie das dauerhaft machen möchten, müssen Sie das alle 3 Jahre neu beschließen. Der Ausschuss hat dafür sogar noch eine Übergangsregelung eingeführt, die besagt, dass bis 2028 trotzdem noch eine Präsenzversammlung pro Jahr stattfinden muss, wenn die Gemeinschaft darauf nicht per einstimmigem Beschluss verzichtet. Wozu das gut sein soll, erklärt uns Katharina Willkomm von der FDP.
Um Wohnungseigentümer dadurch nicht zu überfordern, sieht dieses Gesetz eine Übergangszeit vor, die allen Beteiligten die Gelegenheit gibt, sich an das neue System zu gewöhnen. Bis Ende 2028 soll es mindestens eine Präsenzveranstaltung im Jahr neben der digitalen Versammlung geben, um älteren oder skeptischen Eigentümer an die digitalen Eigentümerversammlungen heranzuführen.
Niemand wird zurückgelassen. Wir tasten uns jetzt ganz langsam vor in dieses Neuland der virtuellen Eigentümerversammlung. Aber immerhin mit mehr Balkon-Solaranlagen. Und damit kommen wir zu den weiteren Vorhaben, über die in diesen beiden Sitzungswochen abgestimmt wurde. Wir haben es alle befürchtet, die Liste ist länger, letzten beiden Wochen vor der Sommerpause. Also holt euch noch ein Eis, kann ein bisschen dauern. Wir starten mit einer Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes. Bei diesem Gesetz handelt es sich um die 1:1 Umsetzung eines Vorschlags einer Expertinnenkommission, die im letzten Jahr ihren Bericht vorgelegt hat. Auslöser war hier ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus Januar 23 zum Thema Vergütung von Betriebsratsmitgliedern. Da ging es um ein Verfahren gegen 2 frühere Personalmanager von VW, die vom Landgericht Braunschweig wegen Untreue verurteilt wurden, weil sie für führende Betriebsräte sehr hohe Vergütung abgesegnet hatten. Unter anderem Bonuszahlung für einen führenden Betriebsrat in Höhe von 750.000 Euro. Das ist eine Geschichte mit sehr hohem Rabbit-Hole-Potenzial. Ich musste mich sehr zusammenreißen, um mich dann nicht wieder stundenlang zu vergraben. Ich verlinke euch aber ein paar Artikel. Der Bundesgerichtshof jedenfalls hat dieses Urteil dann wieder aufgehoben und hat die beiden Personalmanager freigesprochen. Die Details sind jetzt nicht so relevant. Dieses Urteil hat dann aber zu großen Unsicherheiten geführt, was die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern angeht. Und deswegen hat das Bundesarbeitsministerium diese ExpertInnenkommission eingesetzt. Die sollten dann überlegen, wie man mit diesem Urteil jetzt umgeht. Das haben sie auch getan, haben eine Reihe von Vorschlägen ausgearbeitet. Und diese Vorschläge wurden jetzt einfach 1:1 in das Betriebsverfassungsgesetz übernommen. Das spiegelt sich auch in den Stellungnahmen wieder, die man auf der Webseite des Arbeitsministeriums findet. Es gibt nämlich exakt 2, eine vom DGB und eine vom Arbeitgeberverband. Und in beiden steht im Wesentlichen drin, hatten wir ja so besprochen. Danke. Also es gab keinen großen Streit um dieses Gesetz. Es wurde auch im Bundestag einstimmig beschlossen. Beim Gesetz zum Schienenlärmschutz geht es um eine EU-Verordnung, nach der bis Dezember 24 das Konzept der leiseren Strecken in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden soll. Dieses Konzept bewirkt, dass auf Eisenbahnstrecken, auf denen nachts mehr als 12 Güterzüge fahren, keine Güterwagen mehr eingesetzt werden, die bestimmte technische Kriterien nicht erfüllen. Das betrifft vor allem bestimmte Bremsen und solche Dinge, die halt besonders laut sind. Und alle Güterwagen, die nicht auf diesem technischen Stand sind, dürfen diese Strecken dann nicht mehr befahren. Ich habe ganz kurz versucht rauszufinden, ob das dazu führen wird, dass weniger Güterzüge fahren können, weil die alle noch mit den alten Standards ausgestattet sind. Das scheint nicht der Fall zu sein. Die Bürgerinitiative Pro Rheintal beispielsweise geht eher davon aus, dass dieses Gesetz keinen wirklichen Unterschied in puncto Lärmschutz machen wird. Unser nächster Kandidat ist das Justizstandortstärkungsgesetz. Damit möchte das Justizministerium die Attraktivität Deutschlands als Standort für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten steigern. Es sollen also mehr Gerichtsverfahren zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern in Deutschland an deutschen Gerichten ausgetragen werden. Warum, erschließt sich mir nicht so ganz. Ich meine, die Justiz beschwert sich den ganzen Tag darüber, dass sie so viel zu tun hat. Sind die dann nicht eher froh, dass diese Verfahren eher in anderen Ländern stattfinden? Aber egal, was weiß ich schon. Jedenfalls soll Deutschland als Justizstandort gestärkt werden. Das soll einmal durch Vereinfachung von bürokratischen Vorgaben passieren und auch dadurch, dass Wirtschaftszivilsachen in englischer Sprache ausgeführt werden können. Das ist grob der Inhalt des eigentlichen Gesetzes und dann gab es da noch eine Kleinigkeit. Der Rechtsausschuss hat hier im Zuge der Beschlussempfehlung noch Änderungen des Justizverwaltungskostengesetzes ergänzt. Dadurch wurden einige Honorarsätze an eine Änderung in der Unternehmensregisterverordnung angepasst. Also ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Auch in meiner Welt ist das ein akzeptabler Trojaner, aber fürs Protokoll nehmen wir ihn natürlich trotzdem auf. Der vollständige Titel des nächsten Gesetzes lautet Gesetz zur Regelung hybrider und virtueller Versammlung in der Bundesnotarordnung, der Rechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung und dem Steuerberatungsgesetz sowie zur Änderung weiterer Vorschriften des Rechts der rechtsberatenden Berufe. Und aus Erfahrung wissen wir, wenn im Titel steht sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, dann lohnt es sich ein bisschen genauer hinzugucken. Dieses Gesetz kümmert sich hauptsächlich darum, den verschiedenen Berufskammern virtuelle und hybride Versammlungen zu ermöglichen und auch in anderen Vorschriften mehr zu digitalisieren. Es gab auch ein paar Regelungen, um Doppelmitgliedschaften in mehreren Kammern zu verhindern. Dann wurden noch einige Schriftformerfordernisse rausgenommen und solche Sachen. Das waren jetzt auch alles keine großen Streitpunkte. Der Streitpunkt war dann eine Änderung, die der Ausschuss gerne einbauen wollte, was er dann aber wieder gelassen hat. Wäre das drin geblieben, hätte ich das als Top-Thema gemacht. Es ging darum, dass die Rechtsanwaltskammern anlasslose Kontrollen von Sammelanderkonten durchführen sollten. Sammelanderkonten sind so eine Art Treuhandkonto. Die sind zur Verwahrung und Verwaltung von Vermögenswerten von Mandanten gedacht. Die Rechtsanwaltskanzlei hat dann Zugriff auf dieses Konto. Da liegt dann das Geld von einem Mandanten und die Kanzlei kann darüber dann eben das Geld von diesem Mandanten verwalten. Und diese Konten sollten laut dem Änderungsantrag anlasslos und stichprobenartig von den Rechtsanwaltskammern kontrolliert werden. Damit sollte Geldwäsche, Steuerhinterziehung und sonstige Finanzkriminalität verhindert werden. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Begeisterung in den Rechtsanwaltskammern sich doch in sehr engen Grenzen gehalten hat. Sie konnten dann aber auch erfolgreich dagegen protestieren und diese Regelung nochmal abwehren. Der Ausschuss hat trotzdem noch eine ganze Menge Änderungen in die Beschlussempfehlung eingebracht. Da das Ganze aber sowieso schon so ein Kessel Buntes war, würde ich die meisten davon nicht als Trojaner einsortieren. Abgesehen von einer, da wäre jetzt aber der Jingle länger als die Erklärung. Da wurde nur der Verweis auf eine EU-Verordnung korrigiert, weil es da eine Änderung gab. Also, komm, geschenkt. In der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Stabilisierungsfondsgesetzes geht es mal wieder um Geld. Genauer gesagt um die Verteilung von Geld zwischen Bund und Ländern. Noch genauer gesagt um die Aufteilung der Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Das ist eine sogenannte Gemeinschaftssteuer. Das heißt, die geht zum Teil an den Bundeshaushalt, zum Teil an die Länderhaushalte. Und in den vergangenen Monaten haben sich Bund und Länder ja in mehreren Punkten darauf geeinigt, dass der Bund für irgendwas Geld zur Verfügung stellen soll. Und genau das wird jetzt hier geregelt. Der Anteil des Bundes an der Umsatzsteuer wird etwas reduziert und die Länder bekommen entsprechend mehr. Wir erinnern uns zum Beispiel an die kommunale Wärmeplanung. Das war hier Thema in Folge 27. Da hatte die Bundesregierung versprochen, den Ländern und Kommunen 100 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung zu stellen. Das ist der eine Part. Der andere Part sind noch einmal 500 Millionen Euro für die Ausgaben für Geflüchtete. Auch das geht ja auf eine Vereinbarung aus der Ministerpräsidentenkonferenz zurück, die hiermit umgesetzt wurde. Keine Sorge, das ist der letzte für heute. Der Ausschuss hat hier noch eine Verlängerung einer Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium für Gesundheit ergänzt. Da geht es um die Prüfung von Abrechnungen für Corona-Tests und die Rückzahlung von zu Unrecht ausgezahlten Vergütungen. Diese Verordnungsermächtigung wäre jetzt zum Jahresende ausgelaufen und wird jetzt bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. So viel zu unseren Gesetzen. Wir haben noch ein Übereinkommen, das ratifiziert wurde, und zwar den Vertrag zwischen Deutschland und Brasilien über die Rechtshilfe in Strafsachen. Dieser Vertrag ist schon 2009 geschlossen worden, wurde aber bisher nicht ratifiziert. Warum nicht, kann ich euch auch nicht so genau sagen. Aber ich vermute, aus dem, was ich so gelesen habe, war das vielleicht so ein Fall von, ja, nö, wieso, läuft doch. Also die Rechtshilfe zwischen Deutschland und Brasilien funktionierte bisher halt einfach auf Basis von internationalen Regelungen. Also dieser Vertrag ist dafür nicht zwingend erforderlich. Der enthält nur einige Regelungen, die dann auf die Rechtssysteme der beiden Länder optimiert sind. Und vielleicht hat man sich jetzt nach 15 Jahren einfach gedacht, ja komm hier, jetzt haben wir es eh vereinbart, jetzt lass doch einfach mal ratifizieren oder so. Oder irgendwer im Ministerium hat mal eine Schublade aufgeräumt und gesagt, ach da ist der. Also ich weiß nicht, was da los war, aber jetzt ist er ratifiziert. Eine Sache wäre mir fast durchgerutscht und wenn ich einen schlechten Tag hätte, dann würde ich Absicht unterstellen. Am Donnerstag, den 4. Juli, wurde noch die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zu den Entscheidungsprozessen bezüglich Abschaltung der Atomkraftwerke beschlossen. Darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen. Die Unionsfraktion hatte diesen Untersuchungsausschuss beantragt. Und diesem Antrag hat der Bundestag jetzt ohne weitere Debatte zugestimmt. Das heißt, er findet sich auf der Tagesordnung dann nicht als normaler Tagesordnungspunkt, sondern er verschwindet in dieser langen Liste unter abschließende Beratung ohne Aussprache. Und der war dann so eingereiht zwischen den verschiedenen Sammelberichten der Petition, also irgendwie so mittendrin. Also netter Versuch, aber hier geht nichts unter. Der Antrag wurde jetzt auch praktisch unverändert übernommen, also das, was einige Abgeordnete der Regierungsfraktionen in der ersten Debatte angedeutet haben. So dann, ja, dann könnten wir ja noch irgendwie Nord Stream mit reinnehmen oder so. Das ist nicht passiert. Der Untersuchungsauftrag beginnt weiterhin mit dem 24. Februar 2022, also dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die einzige Änderung, die die Regierungsfraktionen jetzt noch eingebracht haben, ist eine Verkleinerung auf 11 Mitglieder statt der von der Union vorgeschlagenen 14. Die Gruppe Die Linke hat aber auch direkt gesagt, dass sie in diesem Untersuchungsausschuss wenig Sinn sieht und machen halt nicht mit. Die Gruppe BSW war wohl nicht mal in der Ausschusssitzung dabei. Also die kommen gar nicht vor. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Es nehmen also nur die großen Fraktionen teil, nicht die beiden Gruppen. Die konstituierende Sitzung hat tatsächlich auch noch am selben Tag abends stattgefunden. Da wurde dann ein Vorsitzender, Stellvertreter und so weiter gewählt. Mehr ist aber noch nicht passiert. Außerdem wurde noch eine Änderung der energetischen Sanierungsmaßnahmenverordnung beschlossen. Da geht es um die steuerliche Förderung von energetischen Sanierungen. Da hatten sich in den Förderrichtlinien einige Sachen geändert. Die mussten noch in den Steuerrechtsparagraphen eingebaut werden. Das ist jetzt hiermit passiert. Und ja, das hätte auch ganz gut in den Energiethemenblock gepasst. Aber dafür war es mir zu langweilig. Zu guter Letzt wurden noch 3 Bundeswehreinsätze um ein weiteres Jahr verlängert. Der erste ist die Beteiligung an der UN-Beobachtermission UNIFIL im Libanon. Die läuft schon seit Ewigkeiten, genauer gesagt seit 1978 und ist seitdem immer mal wieder verändert und verlängert worden. Die grundlegendste Änderung war dabei im Jahr 2006 und seitdem beteiligt sich auch die Bundeswehr daran. Der Auftrag der Mission ist es, die libanesische Regierung bei der Sicherung der Seegrenzen zu unterstützen und Waffenschmuggel zu verhindern. Das passiert heute vor allem dadurch, dass libanesische Soldaten in der Seeraumüberwachung ausgebildet werden. Von der Bundeswehr sind durchschnittlich sowas um die 150 Einsatzkräfte vor Ort. Laut Mandat können maximal 300 entsandt werden. Das Mandat wird jetzt eigentlich auch unverändert verlängert. Die Obergrenze liegt weiterhin bei 300 Soldatinnen. Auch das Aufgabengebiet hat sich nicht verändert. Die Kosten steigen trotzdem um etwa 3 Millionen Euro auf 20,5 Millionen für die nächsten 12 Monate. Das zweite Mandat betrifft die Bundeswehrbeteiligung am KFOR-Einsatz. KFOR steht für Kosovo Force. Das ist eine NATO-Mission, die seit 1999 läuft. Auftrag ist die Sicherung des Friedens im Kosovo und der internationalen humanitären Bemühungen sowie die Unterstützung der Entwicklung von Sicherheitskräften. Laut Mandat können maximal 400 Einsatzkräfte entsendet werden. Das bleibt auch weiterhin so. Auch hier wurden Auftrag und Umfang des Mandats nicht wirklich verändert. Trotzdem haben sich die Kosten jetzt einfach mal verdreifacht. Bei der letzten Verlängerung waren es noch 6 Millionen Euro für 12 Monate und jetzt sind wir schon bei knapp 22 Millionen. Das hängt aber sicher damit zusammen, dass der Einsatz vor ein paar Wochen noch mal deutlich verstärkt wurde, da sich die Situation im Kosovo leider verschärft hat. Unsere letzte Mission ist die EU-Mission EUFOR Althea in Bosnien und Herzegowina. Diese Mission läuft seit 2004. Aufgabe ist die Ausbildung der bosnischen Streitkräfte und die Sicherstellung des Daytoner Friedensabkommens. Das Mandat sieht maximal 50 Einsatzkräfte vor. Auch hier fast identische Aufgabenbeschreibung im Vergleich zum letzten Jahr. Hier sind die Kosten dann auch ungefähr gleich geblieben und sind nur von 9 auf 10 Millionen angestiegen. Abgelehnt wurden noch 2 Gesetzentwürfe der Opposition, nämlich das Anpassungsverfahrensaussetzungsgesetz von der Gruppe Die Linke und das Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Aufhebungsgesetz von der Fraktion der CDU-CSU.
Was war sonst noch?
Und natürlich wurden auch noch einige Gesetze in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen. Und zwar das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, eine Änderung des Abgeordnetengesetzes zum Thema Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion, das Gesetz zur Stärkung der Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung, das Gesetz zum zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag, die Umsetzung der Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung, ein Entwurf der CDU-CSU zur Änderung des Strafgesetzbuches und das Covid-19-Rehabilitierungsgesetz von der AfD. Außerdem wurden noch ein paar Berichte der Bundesregierung im Plenum debattiert, nämlich der Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht 2023, der Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses und der Bundesbericht Forschung und Innovation. Und dann erreichte mich noch eine Meldung aus dem Bundestag. Der Petitionsausschuss hat mit Wirkung zum 1. Juli ein paar Regelungen bezüglich Petitionen vereinfacht. Einmal wird die Mitzeichnungsfrist verlängert, also der Zeitraum, in dem eine Petition von UnterstützerInnen unterschrieben werden kann. Das geht jetzt 6 Wochen statt bisher nur 4. Und das Quorum, das heißt die Grenze, ab wann es eine öffentliche Beratung einer Petition gibt, wird von 50.000 auf 30.000 Unterschriften gesenkt. Gleichzeitig werden auch alle anderen Ausschüsse etwas mehr unter Druck gesetzt. Wenn der Petitionsausschuss eine Stellungnahme von einem anderen Ausschuss anfordert, dann muss der jetzt innerhalb von 10 Wochen antworten. Vorher gab es da keine feste Vorgabe, da war nur die Rede von einer angemessenen Frist. Und darüber, was angemessen ist, gingen wohl die Meinungen sehr stark auseinander. Die Union hatte auch noch einen weiteren Antrag eingebracht. Die wollten die Absenkung des Quorums nicht, hatten stattdessen gefordert, das ganze Verfahren noch stärker zu digitalisieren und sowohl die Bundesregierung als auch die anderen Fachausschüsse stärker zu verpflichten, die Ablehnung von Petitionen zu begründen. Der Antrag wurde allerdings wenig überraschend vom Ausschuss abgelehnt. Kommen wir noch kurz zu den Personalthemen. Ich kann leider immer noch nicht berichten, wer jetzt ins Europaparlament wechselt und wer danach folgt. Das ist immer noch nicht vollständig bekannt. Eine Kleinigkeit habe ich trotzdem. Die Grünen-Abgeordnete Melis Sekmen hat sich entschlossen, zur CDU zu wechseln. Das hat sie am Dienstag, den 2. Juli, bekannt gegeben. Sie hat dazu auf ihrer Website auch ein Video-Statement veröffentlicht. Und da hören wir doch mal rein.
Hinter dieser Entscheidung steht ein langer Abwägungsprozess. Ich habe festgestellt, dass meine Vorstellung darüber, wie und mit welchem Stil Politik gemacht wird, sich weiterentwickelt hat. Ich bin mir sicher, wir müssen Menschen dazu befähigen, ihre Ziele zu erreichen. Wir müssen ihnen Mut machen, ihren Weg selbstbewusst zu gehen und daran auch zu glauben. Wir müssen Menschen nach ihrem Tun und nicht nach ihrer Herkunft beurteilen. Und genau diesen Geist habe ich im neuen Grundsatzprogramm der CDU wiedergefunden. Ich habe Friedrich Merz kennengelernt. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und wir waren uns schnell einig, dass wir das Grundsatzprogramm gemeinsam mit Leben füllen wollen. Dafür brauchen wir eine Debattenkultur, die auch unbequeme Realitäten benennen kann und in dem Menschen für ihre Meinung oder für ihre Sorgen nicht in Schubladen gesteckt werden. Diese Stimmen müssen aus einer starken Mitte und nicht von den extremen Rändern der Politik kommen. Dafür möchte ich mich weiterhin einsetzen.
Okay, ich habe jetzt nicht ganz kapiert, wen sie mit den extremen Rändern meint. Sie meint nicht die Grünen, oder? Nein, das wäre komisch. Egal. Ihre Parteikolleginnen scheinen übrigens über den Wechsel nur so mittelmäßig traurig zu sein. In der Taz zum Beispiel wird ein Gemeinderat aus Mannheim zitiert, der sagt, es hätte wohl im Kreisverband Mannheim schon Wetten gegeben, ob und wann sie zur CDU geht. Auch aus der Bundestagsfraktion hört man eher, sie wäre mehr so durch Untätigkeit aufgefallen. Ihr Kreisverband aus Mannheim hat sie auch schon dazu aufgefordert, ihr Mandat niederzulegen, wenn sie schon die Partei verlässt. Denn sie ist ja über die Liste der Grünen, also über die Zweitstimmen für die Grünen, in den Bundestag gekommen und nimmt jetzt ihr Mandat und diese Stimmen im Prinzip mit zur Unionsfraktion. Aber wie wir schon aus anderen Parteiwechseln gelernt haben, kann man sie nicht dazu zwingen, ihr Mandat niederzulegen. Wer einmal ein Bundestagsmandat hat, ist nur noch dem eigenen Gewissen verpflichtet. Apropos Gewissen. Wir spielen ein neues Spiel. Wir spielen heute, wurde in dieser Woche die Immunität von Peter Büstron aufgehoben? Ich gebe euch kurz Zeit zum Überlegen. Und die Antwort lautet ja. Es geht immer noch um denselben Fall. Es steht immer noch der Vorwurf der Geldwäsche und Bestechlichkeit im Raum. Ich muss das jetzt, glaube ich, nicht nochmal erzählen. In dieser Immunitätsaufhebung geht es jetzt um einen weiteren Durchsuchungsbeschluss, diesmal für die Durchsuchung einer Wohnung in Prag. Das berichtet die Tagesschau. An dieser Stelle vielleicht nochmal zur Wiederholung für alle, die neu dabei sind. Grundsätzlich haben Bundestagsabgeordnete eine sogenannte Immunität. Das bedeutet, es kann nicht einfach so gegen sie ein Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Dafür muss erst der Bundestag die Immunität aufheben. Das kommt deutlich häufiger vor, als ich erwartet hätte. Für Herrn Büstron ist es jetzt schon Immunitätsaufhebung Nummer 5, die dritte für diese Sache. Und insgesamt gab es in dieser Legislaturperiode jetzt schon 17. 12 davon betrafen Abgeordnete der AfD und 5 die FDP-Fraktion. Die anderen Fraktionen beteiligen sich derzeit nicht an diesem Wettbewerb. Und damit sind wir am Schluss unserer heutigen Tagesordnung und am Ende des dritten Jahres dieser Legislaturperiode. Der Bundestag verabschiedet sich in die Sommerpause. Ich auch. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob es eine Sommerpausen-Sonderfolge geben wird. Ich habe Ideen, aber Dinge sind im Fluss. Tornado, fliegende Kühe, ihr wisst schon. Ich weiß nicht so ganz genau, was die nächsten Wochen passiert. Sicher weiß ich nur, dass es dann im September weitergeht mit den Haushaltsberatungen. Also wahrscheinlich. Stand heute. Wir gucken mal. Wir machen jetzt erstmal Pause. Wir atmen tief durch, wir kommen ein bisschen zur Ruhe. Und dann gucken wir mal, in was für einem Zustand wir uns dann im September wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und denkt dran, einfach immer weiter atmen. Alles wird gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank auch an alle, die diesen Podcast und auch den Bundestagszusammenfasser finanziell unterstützen, sei es bei PayPal oder auf anderen Wegen. Und auch für euer positives Feedback. Macht's gut. Bis bald und seto.
Und bevor ich die Sitzung schließe, danke ich für die Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns auch durch diese Sitzungswoche gebracht haben. Bundestagspräsident Lammert hat immer gemahnt, in dieser letzten Sitzung möglichst nicht zu weit rauszuschwimmen oder nicht zu hoch auf die Berge zu steigen, so dass wir jederzeit auch in der sitzungsfreien Zeit, wenn es notwendig ist, uns entsprechend versammeln können. Ich wünsche Ihnen gleichwohl auch etwas gute Erholung. Die Sitzung ist geschlossen.